Hallo und willkommen bei TrekCheck, dem Star Trek Podcast von Robots and Dragons. Heute reden wir, Überraschung, Überraschung, über Star Trek Discovery Staffel 4, Episode 11 und über Star Trek Picard, Staffel 2, Folge 1. Wir sind so vielfältig und vielseitig begabt.
Naja, es kam jetzt einfach, hat sich jetzt zeitlich ganz günstig ergeben, dass wir dann beide da saßen und gedacht haben, oh, ja stimmt, wir müssen noch das andere gucken.
Es war eine gute Star Trek-Woche. Also ich kann zu beiden sagen, dass ich von beiden angetan bin. Und auch wenn es jetzt noch nicht direkt stattgefunden hat, aber so ein bisschen, ich sag mal, misstrauisch ist man ja, wenn so, sie hätten ja mit Picard auch noch die zwei Wochen warten können mit dem Start, bis Star Trek Discovery durch ist oder sowas. Aber nee, es überschneidet. Und jetzt ist natürlich die ganze Zeit so diese Spannung da, wird es sich auch inhaltlich irgendwie überschneiden?
Also möglich wäre es, aber da kommen wir ja später noch dazu.
Auf jeden Fall.
Wir fangen mit der Discovery-Folge an und Picard machen wir dann im Anschluss. Wer sich mehr für Picard interessiert, der darf dann vorspulen. Vielleicht wollen wir noch einen Timestamp reinmachen?
Nein, das haben wir noch nie
gemacht.
Hört
das Ding einfach normal durch.
Genau. Liegt einfach immer 20 Sekunden weiter, bis ihr durch seid. Genau. Wir fangen erstmal an mit Discovery und der wunderschönen Folge mit dem Titel Rosetta. Mhm. Darüber lasse ich mich später noch aus. Wir haben eine wunderschöne Außenmission. Ich bin heute wieder mit Superlativen unterwegs. Wir sind ja mittlerweile angekommen auf der anderen Seite der galaktischen Barriere und nähern uns dieser Hyperraumblase, in der wir die neue Spezies CNC vermuten.
Mhm.
Gut, weniger.
Die sich irgendwie innerhalb eines Kraftfelds befindet, genau. Anscheinend, was die ganze Zeit schön dargestellt wird.
Genau, und für dieses Kraftfeld brauchen sie Boromid und das wird geerntet durch die DMA. Und die DMA ist auf dem Weg, um die Erde zu zerstören. Also das ist nicht das Ziel, aber das passiert, weil sie nun mal da ist im Raum. Also Niva und Erde sind gefährdet.
Und sie haben noch, ich glaube, 29 Stunden Zeit, um sich zu überlegen. Das ist ganz am Anfang, gibt es so einen kleinen Monolog von Burnham. Also richtig schön mit Sternzeit und sie steht nachdenklich in ihrem Quartier rum und guckt raus. Und das hat sich alles wie früher angefühlt. Und dann dachte ich so, ja, also wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Vielleicht möchtest du ein bisschen schneller überlegen und dir nicht zu ausführlich dein Tagebuch schreiben, sondern dir mal eventuell, ich meine, klar, es ist Standard, dass sich der Captain dann mal zurückzieht und kurz mal in sich geht und so. Aber gleichzeitig sitzt man da und denkt sich so, ja, also willst du dich vielleicht ein bisschen beeilen oder wollen wir jetzt, also man hat ja dann gleichzeitig auch diese Bruce Willis Armageddon-Szene im Kopf, dass ja nicht mehr so viel Zeit ist, bis irgendwelche Trümmer die Erde treffen, wo ich mir dachte, okay, schön.
Also im Großen und Ganzen nicht ganz so dramatisch in meiner kleinen Welt, kann ich das aber nachvollziehen. Wir hatten das gerade im Vorgespräch. Eigentlich sollte ich jetzt gerade eine Abschlussarbeit schreiben, die ich morgen Abend abgeben muss und ich habe noch nicht sonderlich viel niedergeschrieben. Und
stattdessen hast du vorhin ein neues Kunstprojekt mit einem Scrapbook angefangen und schreibst jetzt Tagebuch, oder?
Richtig, und mach mit dir einen Podcast.
Das stimmt, das freut mich.
Deswegen, ich fühle diese Folge einfach sehr. Ja, auf jeden Fall gehen sie auf wunderschöne Außenmissionen. Wunderschön. Okay, dieses Wort wird heute viel vorkommen. Macht euch einfach drauf gefasst, wir werden es nicht rausschneiden. Manchmal, das ist mein Wort der Woche anscheinend.
Kommt's noch. Ja. Wir haben auf jeden Fall eine wunderschöne Slow-Motion, ich habe es Slow-Motion Hero Walk genannt. So eine schöne Szene, wo dann in Zeitlupe den Flur runtergegangen wird. Saru, Kalba, Detmar und natürlich Burnham in diesen wunderschönen, schicken Anzügen, die so ein bisschen Lackleder mit so fancy Leuchtstreifen irgendwie an der Seite
sind. Ja, macht das eigentlich Sinn, dass das schwarz ist? Also wenn du irgendwo verloren gehst im Space, ja?
Will man dann wenn du Leuchtstreifen hast, geht's.
Ja, aber und wenn die kaputt gehen?
Ja, dann hast du vielleicht noch so Reflektorstreifen, wie man so in der Grundschule an der Jacke hatte. Ja,
genau, so Teddybärenreflektoren, die man sich umbringen konnte.
Genau. Das wäre schon praktisch. Ich habe mir auch gedacht, diese Helme sind vielleicht ein bisschen, also blendet das nicht, wenn man da so direkt noch im Sichtfeld noch diese,
das würde mich wahnsinnig
diese
machen.
Leuchtröhren hat? Ja, also ich glaube, ich habe mir die ganze Zeit gedacht, so richtig viel sehen können die ja wahrscheinlich nicht. Außerdem ist da halt super staubig.
Das könnte man ja die SchauspielerInnen tatsächlich mal fragen, weil das wird bei denen ja auch, weil die sind ja wirklich da, diese Leuchtdinger.
Ja. Aber sieht trotzdem cool aus irgendwie. Also ich hatte so einen Moment, wo ich dann da gesessen habe und gedacht habe, so yeah, okay, gut, sehr gut.
So ich konnte mich ehrlich nicht gestehen, ich wusste nicht, ob ich es albern oder gut finde. Das war original so ein, ich weiß nicht, was ich fühle, aber
es ist immer ein bisschen albern, aber ich finde, es gehört irgendwie auch ein bisschen dazu.
Aufgelöst hat es für mich tatsächlich Adira, die irgendwie dann noch sehr awkward, peinlich da reinkam mit Flieg gut,
Ja, die wollte irgendwie auch noch mal was sagen.
Ja, ich kann es so nachvollziehen. Das ist so original, wenn ich irgendwie mich noch einbringen möchte und auch nur Schwachsinn rede. Das ist, wie oft war ich auch an dieser Stelle? Ich glaube, generell diese Folge, finde ich, kann ich einiges nachvollziehen.
Bist du auch, hast du auch so einen Fangirl-Moment mit irgendjemandem von deinen Professoren? Ständig. Ja,
tatsächlich. Ich hab eine Lieblingsdozentin, aber das weiß die mittlerweile.
Ach so, okay.
Auch der bin Gut. ich neulich außerhalb der Hochschule begegnet und in einem Fachkongress. Und auch da wollte ich natürlich ganz, ganz schlau wirken.
Naja, jedenfalls wird auf haben wir, ich habe mir nirgendwo aufgeschrieben, wie dieser Planet heißt, wo die hinfliegen. Glaub, hat der einen Namen?
Ich glaube nicht. Woher wollen die das auch wissen? Ich meine, das ist jenseits der Barriere. Sie heißt eine unbekannte Spezies. Woher sollen die wissen, wie der Planet heißt?
Die Spezies hat auch einen Namen. Da kann man dem Planet ja vielleicht auch einen Namen geben.
Also Planet der toten Quallen.
Planet der toten Kraken.
Quallen oder
Kraken? Das waren eher so Kraken, wie heißt denn das? Tentakel, fand ich. Waren das getrocknet. Sah aus wie so ein Wald aus getrockneten Tentakeln. Aber das sah sehr gigamäßig aus, so diese ganze
Hintergrundsache. Aber diese Strukturen, die rumhingen in der Höhle, sah ja mehr nach Quallen aus.
Warum nicht? Why not both?
Also ich bin für Quallen, die irgendwie in der Gasschicht um den Planeten gelebt haben und irgendwie alle tot sind. Ich meine, wir haben jetzt als
Außenmission richtig gute Laune.
Haben wir Saru, Kalber, Detmar und Burnham, was irgendwie auch zusammenpasst, weil Saru kann irgendwie 100.000 Sprachen. Burnham ist ja hier Space-Archäologin und Ethnologin und sowas. Kalber als Mediziner und seelische Unterstützung. Und Detmar, weil sie gut fliegen kann. Das ist tatsächlich mal nicht die dümmste Crew, die sie zusammengestellt haben. Also abgesehen davon, dass es irgendwie alles hochoffizielle Mega-Offiziere sind und wenn die jetzt alle auf einmal auf den Planeten umkommen, ja scheiße, aber...
Was auch die Präsidentin kurz anmerkt, wo sie denkt, so, wenn die jetzt alle aber nicht wiederkommen, dann haben wir hier tatsächlich ein Problem. Aber ich meine, Burnham hat schon einen Punkt. Das sind jetzt aber hier die sinnvollsten Leute, die ich mitnehmen kann. Sorry.
Ja.
Ist schon so. Ja.
Und sie haben ja dann immer noch hier Stamets, um im Zweifel irgendwie zurückzuspringen oder was auch immer. Also... rauskämen sie. und es wird irgendjemand, wird auch sein, der das Teil fliegen kann, außer Detmar, also die Disco.
Anscheinend ja nicht, aber vielleicht.
Die werden ja von diesen ganzen hochoffiziellen Leuten, die da aus den verschiedenen Sektoren dabei sind, verabschiedet. Und ich musste echt grinsen, weil du hast diesen blau-grauen Shuttle Bay und irgendwie sind alle Klamotten schwarz oder halt auch in diesem selben Grau-Blau. Das ist so das Tarnfleck. Also gerade in sowas wie einem Shuttle Bay, wo ja auch mal was reingeflogen kommt. Und ja, die haben auch bestimmt irgendwie Rückfahrkameras und sowas. Aber da hätte ich ja doch irgendwie, also so eine Leuchtweste oder sowas, würde ich mir ja eher vorstellen.
Also, du machst dir sehr viel Gedanken um die Sicherheits-
ja, total.
Ich merke das schon. Aber dann habe ich eine Frage. Warum muss man jedes Mal ansagen, wenn man irgendwo unterwegs ist, dass man den Phaser auf Betäubung stellt? Wo ich mir denke so, auf was ist der denn vorher gestellt? Also, dass man das extra noch umschalten
muss. Alles anzünden, alles.
Und dann kommst du in der Tasche an den Knopf und dann ist blöd, oder was? Also, das
war ja auch eine Entscheidung. Und das war vorgreifend. Bei Picard wurde jetzt auch gesagt, boah, sie hat den Phaser auf Betäubung. Oh, ho, ho. Es scheint in der Zukunft jenseits von TNG irgendwie normal zu sein, sie direkt auf alles zerstören als Normalstatus zu
haben.
Wodurch man besonders erwähnen muss, dass es nur auf Betäubung ist.
Ausnahmsweise, wir haben heute Sonntag, wir wollen nicht so viel Ärger, dann machen wir das so.
Und vor allem, wir sind auf einer friedlichen Mission und wollen kommunizieren. Also,
was ist überhaupt der Plan? Ich habe das nicht so ganz verstanden. Also sie sagen erst, wir haben keine Ahnung, was mit den CNC ist und so weiter. Wir wissen gar nicht, wie die kommunizieren und was die für Werte haben und so. Lass mal hinfahren und mal gucken, damit wir irgendwas erfahren, bevor wir mit denen kommunizieren. Ja, ich meine, ist das ein sinnvoller Plan?
Ja, finde ich schon.
Findest du?
Du beobachtest ja zum Beispiel ja auch zum Beispiel zurückgezogene Völker und die beobachtest du ja auch von außen erst. Und manche wird ja auch ganz klar gesagt, okay, Erfahrungen zeigen, die wollen allein gelassen werden, dann lassen wir die mal besser alleine.
Was sie doch aber in dem Moment, in dem sie schon auf dem Planeten rumturnen, nicht mehr gemacht haben. Ich meine, da sind sie doch dann schon so sehr in deren Tanzbereich eingetrunken, wo ich mir dann ehrlich gesagt Gedanken machen würde, dass die dann vielleicht erst recht zuschlagen, wenn man da rumlatscht.
Und ja, also das ist natürlich ein Risiko, aber sie gehen ja bewusst erstmal auf einen toten Planeten, um so ein bisschen erstmal anzufangen, zu gucken, was man so machen kann.
Finde ich jetzt. Du weißt, was mit den spanischen Eroberern passiert ist damals, ne? Ich frag nur.
Mhm. Ja gut, das denke ich mir vor allem, weil dieses, also Hauptsache, sie atmen da auch fröhlich Dinge ein und sowas. Und also da sind einige Punkte, wo ich mir denke, okay, dass ihr nicht schon längst tot seid, aber gut, das haben wir schon die ganzen anderen vier Staffeln gefragt. Aber prinzipiell finde ich das nicht den dümmsten Plan, erstmal zu gucken, so viel wie möglich rauszufinden. Jetzt laufen sie über diesen toten Planet und Saru bekommt auf einmal wieder tierische Angst. Etwas, was er lange nicht gefühlt hat, auch eine sehr schöne Rückszene und auch sehr schön wieder gespielt. Was dann nach und nach um sich greift. Also sowohl Kalber, der versucht, Saru zu beruhigen, als dann auch Burnham, die vorher in Staub rumgewühlt hat, bekommt auch diese Halluzination und Angstzustände. Und Detmar, die Schlaue, die noch nicht berührt davon ist, kommt dann irgendwann drauf, Moment, das ist der Staub. So, da ist irgendwas drin. Der auch dadurch, dass es halt komplett unbekannt ist, und das finde ich gut, dass sie das endlich mal gemacht haben, also sowohl, dass sie dann bei der Untersuchung, da liegen riesig große Knochen rum und Kalber sagt, okay, so wie das aussieht, muss das irgendwas gewesen sein, was in den Gasschichten existiert hat und auch etwas ist in Zusammensetzung, wie wir es noch gar nicht kennen und nicht in der Datenbank ist. Und das ist halt auch dann die Erklärung, warum dieser Staub durch diese Schutzanzüge durchgekommen ist, weil das halt Partikel waren, die nicht rausgefiltert werden, weil es etwas Unbekanntes ist. Was ich prinzipiell eine schöne Erklärung finde. Auf der anderen Seite...
What the fuck? Was ist das für ein Anzug? Also was ist das auch für
ein... Also ich finde es dann auch mutig, dann einfach auf so einen Planeten runterzugehen, wo man weiß, dass da was sein könnte, was man nicht kennt. Und dann also direkt die vier besten Leute, die man hat, runter zu beamen, beziehungsweise mit dem Shuttle loszuschicken, ist schon... Also kann man machen. Haben wir jetzt Glück gehabt?
Ist jetzt schon sehr viel Lotto. Ja, ja, ja.
Tja. Und die Optik fand ich dann schon mal, also abgesehen davon, dass es erstmal Wüstenplanet war, aber als sie dann in diesem Höhlensystem, also diese eine Struktur, die sie ausmachen konnten, weil, also Lebenszeichen haben sie gar keine erfassen können, auch nicht ihre eigenen, weswegen ich jetzt immer noch nicht so sicher bin, dass auf diesem Planeten nicht vielleicht doch Leben war, das weiß man ja nicht.
Na, das wissen die ja auch die ganze Zeit selber nicht, weswegen sie dann ja auch irgendwann Gott sei Dank auch wieder abhauen, was ich gar nicht so dumm fand. Also das fand ich dann aber wieder ganz spannend, also das ist so... dass das auch gleich bemerkt wird und alle so, oh, okay, dann sollten wir. Es teilt sich auch niemand auf, die bleiben alle zusammen, weißt du, so, es ist endlich mal eine Gruppendynamik, die auch halbwegs funktioniert und nicht, dass irgendeiner mal vorgeht und irgendwie verloren geht oder so.
Ja, aber die fassen trotzdem alles einfach an. Also das ist der andere Punkt, so, die gehen da irgendwie rein und sind dann alles fröhlich am Ablecken, ja. Also das ist ungefähr so wie damals, wo die Pyramiden ausgegraben wurden und Ägypten einfach mal alles an, die haben ja super aus Mumien gemacht und sowas, weil was soll denn schon passieren? Das ist bestimmt, wir kriegen die Kraft der damaligen Ägypter. Yeah.
Ja, hat super funktioniert. Tja.
Also ungefähr so wie hier jetzt wieder. Also sie haben auf jeden Fall, stellen sie fest, dass dieser Staub aus Kohlenwasserstoffen besteht, die besondere Pheromone sind und Gefühle auslösen. Und sie haben halt einmal dieses Angst und also diesen enormen Panik aus Anreiz, aber dann stellen sie fest, sie sind anscheinend, und das kultureller Kontext, sie überlegen sich die ganze Zeit, okay, hier ist etwas, das ist sehr geschützt, das wird sehr geschützt, warum schützt man das? Guck mal, das scheinen Kinder zu sein. Ah, es ist eine Kinderstube. Und stellen dann fest, in der Nähe von diesen Kokons quasi, dass da der Staub so ein ganz tiefes Heimat-Eltern-Liebe-Gefühl auslöst. Was?
Das ist eine interessante Idee. Eigentlich.
Ja, schon. Und man fühlt Dinge. Das heißt aber auch, sie haben eine Verbindung. Das heißt, es ist etwas, was auch bei Menschen und hier Kaminaran, Saru, was auch immer. Saru,
Ja.
Ich hab gerade vergessen, was
Nensa.
Das
ist. Ja.
Egal. Die von Kamina, was Saru ist. auch Sachen auslöst. Das heißt, die haben da eine Verbindung. Also, dass anscheinend die Spezies 10C, also dass sie nicht komplett was anderes ist, sondern man kann sich auf irgendwas einigen.
Ja, also ich habe mir in meinen Notizen aufgeschrieben, macht das aber nicht jede Spezies, dass die irgendwie ihren Nachwuchs schützt?
Nein. Vielleicht
bin ich da auch sehr in meinem humanen
Denk doch nur mal immer an Schildkröten, die irgendwo Eier vergraben und sich dann denken, okay, ich lege jetzt einfach 100 Eier und von diesen 100 schaffen es 10 dann ins Wasser, aber auch ganz alleine und bald mein Teil, ihr Arschgeweihe, wir sehen uns nie wieder.
Mist. Ja, okay. Stimmt. Dann habe ich das nicht ganz zu Ende gedacht.
Oder auch, also da gibt es ganz viele Beispiele in der Natur, die, also, so Mutterliebe ist nicht überall angesagt oder Elternliebe.
Hat das nicht was auch mit der Entwicklungsstufe zu tun? Naja, obwohl. Vielleicht nicht. Und ich bin kein Xenomorph. Wie heißen die? Xeno... Was ist Burnham nochmal?
Space-Ethnologe.
Genau, ich bin kein Space-Ethnologe, deswegen weiß ich das nicht. Okay.
Kann man Space-Ethnologie studieren?
Vielleicht.
Ich bin in der Abschlussarbeit, vielleicht wechsle ich nochmal aus lauter Verzweiflung.
Ich würde gerade sagen, willst du nochmal? Nee, den Prokrastinations, die Prokrastinationskurve, die gebe ich dir nicht. Du machst das jetzt fertig.
Danke. Ich brauche manchmal so Ansagen. Warte ich aber, also weiter. Weil, also es geht sich natürlich, also ich meine, die Staffel heißt Gefühle fühlen. Und auch wieder spannend, weil, also Kalber ist da natürlich ganz drin dann unterhalten sich aber Detmar und Saru, weil Detmar halt ein bisschen, überreagiert, weil sie anscheinend nicht so die geilste Kindheit hatte. Und dieses Gefühl in der Form nicht kennt und auch das sehr befremdet ist.
Ich fand das aber interessant, dass das dann nicht total drüber gespielt war alles, sondern dass man das irgendwie, also man hätte ja erwarten können, wenn man jetzt sich so die letzten, meinetwegen auch die letzten zwei Staffeln nimmt oder so, dass das einem dann total auf die Ketten geht und dass man die ganze Zeit denkt, alle overacten total und so weiter. Und das hatte ich jetzt in der Folge, hatte ich gar nicht das Gefühl.
Tatsächlich
sondern,
nicht.
Dass da alle tatsächlich ihre Darstellung sozusagen ihrer Figur auch wirklich gut im Griff hatten, dass man das auch gut nachvollziehen konnte.
Genau, also man konnte es gut nachvollziehen und auch dieses... Also es war jetzt nicht irgendwie komisch aufgesetzt, sondern man, also gerade wenn man auch Detmar vorher die fünfmal, die man sie erlebt hat, weil sie leider bisher relativ wenig auch Screentime bekommt, aber das gibt nochmal einen weiteren Aspekt und das passt zu dem, wie wir sie sonst bisher erlebt haben. Auch, dass sie dann versucht, sich hinterher zu entschuldigen, weil sie will natürlich ganz professionell sein und alles raushalten und sowas. Und da liebe ich auch tatsächlich, wie Burnham reagiert hat mit diesem, wenn du jetzt weitersprichst. Also ganz klar, dass gemacht wird, ja, jeder hat da sein Ding und darf Gefühle.
Ja, aber diesmal ist so ein bisschen Burnham, so ein bisschen der Schiffskapitän, habe ich, oder der Schiffspsychologe, habe ich so das Gefühl, weil die ja auch Kalber ein bisschen zur Seite nimmt und sagt, sag mal, aber wir sind halt alle kaputt, weißt du so. Das müsstest du jetzt mittlerweile eigentlich auch mitgekriegt haben.
Aber das ist ja ganz oft bei so helfenden Berufen, dass die selber das leugnen und beziehungsweise dann, also die helfen sich
oder
ja
sich halt selber rausnehmen wollen.
Genau, also die helfen sich erst, wenn es wirklich so richtig die Kacke am Dampfen ist, weißt du, dann kippt das ja direkt hinten rüber. Und da sind manchmal solche Talks mit, ja klar, guck mal, wo du durch bist, guck mal, wo wir alle durch sind. Jetzt mal ganz entspannt hier.
Ist aber natürlich auch wieder relativ bezeichnend, dass die Discovery auf einem Planeten landet, wo man ausgerechnet jetzt wieder alles fühlt. Ne? So, es hätte jetzt nicht noch irgendwas anderes sein können. Es musste ein Emotionalplanet sein. Das ist natürlich völlig klar. Ich weiß schon, dass gleich wieder in der Comments-Section nachher dann wieder alles total abgehen wird, aber wahrscheinlich finden ein paar Leute das richtig doof. Aber ich fand es eigentlich ganz passend.
Genau, irgendwie. Also so wie sie es gemacht haben und dann auch, also und dass sie halt davon ableiten, Stamets untersucht ja dann die Proben, die sie mitbringen und sagen, okay, ich habe hier bis jetzt über ein Dutzend verschiedene Zusammensetzungen gefunden, die korrespondieren mit 12 Gefühlen, also beziehungsweise auch dann jeder ein Gefühl. Wobei ich da gerne gesehen hätte, wie die das ausprobieren. Also, wie viele 13 Gefühle und wer ist jetzt das Testobjekt und mit welchen Leuten probieren wir das jetzt? Und was macht
und, das? Und wie beschreiben die das? Ich meine, ich möchte jetzt nicht diverse Ärzte-Songs zitieren, wo dann einfach nur ungefähr 2,5 Gefühle rausgeholt werden, die meistens Männer nur kennen. Nein, sorry. Oh Gott, ich lege mich heute wirklich komplett mit der Kommentarsektion
an. Das erinnert mich also auch tatsächlich an Therapie-Lehreinheiten und auch Weiterbildungen in dem Bereich. Und es gibt tatsächlich ja so Gefühlsuhren und auch man gibt Patientinnen und Klientinnen auch Listen mit Gefühlen, weil bei ganz vielen ist es so dass sie es super schwer fällt, Gefühle zu benennen oder überhaupt.
Ja.
Also es kommt auch immer wieder, das ist kein Gefühl. Ja, wie geht's dir? Das ist kein Gefühl.
Genau, stimmt. Oder überhaupt erstmal ein Wort zu, also nicht nur ein Gefühl zu beschreiben, sondern auch so überhaupt zu wissen, dafür gibt es Wörter. So.
Genau.
Es gibt Vokabellisten, die man dann wahrscheinlich einfach auswendig lernen muss.
Um das zu
definieren.
Also von daher,
das ist schon auch spannend.
Kalbers Büro vor, wirklich so ein. Ich bin Sternflottenoffizier, ist keine Antwort.
Wie geht's dir? Gestresst. Das ist kein Gefühl. Obwohl, ist gestresst
ein Gefühl? Gestresst ist ein Gefühl.
Ah, okay, gut. Alles klar.
Ich glaube, wir haben immer noch, ich meine, das ist jetzt offen, wir nähern uns ja dem Ende von Discovery und diesmal ziehen wir es wirklich durch, dass wir unsere Sonderfolge mit der Psychologin, Psychotherapeutin machen, yes. mit der Track-Psychotherapeutin. Ich nenne sie immer liebevoll Counselor, weil ich glaube, wir haben gut was zu reden.
Oh ja, das glaube ich auch.
Aber was dazu kommt, ich musste so ein bisschen auch lachen während der Episode, weil sie so viele Ableitungen machen mit, wer sagt denn uns überhaupt, dass das, was sie auf dem Planeten finden, die Spezies CNC ist und nicht deren Haustier oder deren, das ist ja jetzt auch nicht klar. Und auch diese Ableitung, weil das hat man ja auch ganz gerne bei Archäologen und Berichten davon, die irgendwelche obskuren Sachen finden und dann sagen, ja, das ist ein Ritual. Also ganz beliebt ist es, wenn Sachen ganz klar Dildo sind, aber die Zeit, der, wo es entdeckt wurde, durften es nicht so sagen, dass es für Liebesdinge genutzt wurde, deswegen war es für rituelle Zwecke.
Ach so, ja, stimmt.
Und hier dieses, ja, sie kommunizieren über Pheromone. So, ja, vielleicht auch, aber nicht nur. Vielleicht reden die auch, weiß man das? Also, ihr macht ganz viele.
Das ist ja, glaube ich, sowieso das größte wissenschaftliche Eingeständnis, dass man einfach sagen kann, wir wissen ein bisschen was, aber ob das jetzt alles Sinn ergibt, wissen wir nicht. Keine Ahnung. Wir können niemanden so richtig fragen. Wir können hier nur die 3,5 Puzzle nehmen, die Puzzleteile nehmen, die wir haben, aber das ergibt noch lange kein ganzes Bild.
Genau, und sie sagen kultureller Kontext, das heißt, sie nutzen das, also das ist ja prinzipiell auch richtig, also man nutzt das, was man selber kennt und gelernt hat aus diesem Vergleich mit 100.000 Spezien und keine Ahnung was und guckt, was finden wir hier und wie könnte man das kombinieren. Das ist soweit ein richtiges Vorgehen, aber halt immer mit der Einschränkung mit, ja, aber es ist was eigentlich komplett Unbekanntes und so richtig gut. Also ich würde mich jetzt nicht zu 100%ig drauf verlassen.
Also geht's eigentlich, wir hatten ja in der letzten Folge mit Johannes, hatte ich ja kurz hier, wie heißt das noch, diesen anderen Film angesprochen. Jetzt habe ich wieder seinen Namen vergessen. Mit diesem Sprachentwicklungsding von den Aliens. Das ist dann ja quasi noch ein paar Schritte darüber hinaus, weil dieser Film ja eigentlich davon ausgeht, oh, guck mal, Aliens haben ein Sprachverständnis wie unseres.
Ja.
Und jetzt mit dieser Folge und dieser Theorie ist das ja, bettet das ja noch weiter in noch einen größeren Kontext ein. Das ist ja eigentlich interessant.
Wobei sie ja zum Glück ja auch das so ein bisschen reingeben, weil sie haben ja auf der einen Seite dieses, oh, sie können fühlen. Und dann kann man denen ja im Prinzip erklären, guck mal, eure Maßnahme, eure DMA, die zerstört unsere ganzen Welten. Und ich finde es gut, dass dann reingebracht wird, ja, aber vielleicht wissen sie es und vielleicht ist es ihnen egal.
Das stimmt.
Wirklich.
Ja, stimmt. Es ist schön zu Ende gedacht, auf jeden Fall. Es hat mir auch gefallen.
Also, wie gesagt, das ist, also ich meine, alles nicht nicht sonderlich subtil, aber in sich stimmig und also für Discovery-Verhältnisse fand also die Folge sehr rund und sehr also ansprechend. Mhm. Kann man viel rausziehen. Das ist, ich bin, mag ich.
Ja.
Also gut, daran ist ja auch bei der Rosetta noch, also Rosetta-Stein ist ja quasi die Inschrift gewesen, von dem sie ableiten konnten, dass man dann die Hieroglyphen entziffern konnte. Dazu gab es aber zwei Sprachen, die man kannte und kombinieren konnte, um dann zu gucken.
Und das haben wir in dem Zusammenhang natürlich gar nicht.
Nee, man hat wilde Gefühle und nur einen davon. Und zwar nur deswegen, also ein bisschen weit hergeholt. Aber ich finde es gut, sie brauchen irgendeine Verbindung. Dann nennt es halt Rosetta, ist in Ordnung. Ja. Und vielleicht kommen sie damit ja auch weiter.
Mal sehen. Genau. Im anderen Handlungsstrang dieser Folge haben wir natürlich immer noch Taka und Book, die so ein bisschen ihre Geheimmission durchziehen.
Nach wie vor, ich habe das schon am Anfang nicht verstanden, warum die nicht einfach direkt abgeschossen wurden und so lang und je länger es jetzt weitergeht, boah, das wäre so viel schöner gewesen, wenn wir den Handlungsstrang einfach nicht hätten. Ich meine, ich finde die jetzt nicht dramatisch, das nicht, aber sie gehen mir einfach auf den Keks.
Vor allem dauert das irgendwie alles auch so lange. Ich weiß gar nicht so richtig, was das noch bringen soll. Ich meine, haben die dann noch irgendeine Erkenntnis, die sie irgendwie noch mit reinbringen können in die Story? Ich bin auch nicht so sicher, was das jetzt alles wird.
Also immer dieses, auf der einen Seite immer dieses, ja, Taka, das super hier, auf der anderen Seite immer ist es eigentlich ein genauso Idiot. Also das ist so, also sie verlassen sich.
Ja, ne, der programmiert innerhalb von 2,5 Stunden irgendeinen coolen Patch, mit dem man sich anscheinend komplett ans Schiff dranhängen kann, beim Reinbeam nicht entdeckt wird, dann da einfach rumschleichen kann, wie Bruce Willis bei Die Hard. Und dann versteckt er sich hinter irgendeinem Schreibtisch und wird sofort gesehen. Ich meine, hä?
Ja, vor allem, also die haben ja in den Schächten auch die ganzen kleinen Roboter und sowas rumfliegen. Sie haben Zora überall.
Abgesehen davon, das hört man doch auch.
Ja, also ich meine, wirklich. Also da sind ganz, ganz viele Punkte drin, wo ich mir denke, so, Und eigentlich sind sie ja nur auf der Discovery, weil sie quasi manuell etwas ändern müssen, damit sie sich dann mit ihrem kompletten Schiff parasitenmäßig an die Discovery ranhängen müssen, wo dann Booker noch erklärt, der Unterschied zwischen Parasit und was auch immer.
Und so einem Tier, was er von seinem ehemaligen Planeten, da hat er kurz nochmal so, ach so, die sind ja alle tot. Also, ich erinnere trotzdem nicht nochmal kurz an dieses eine Tier. Ja. Moment, und fand ich ein bisschen witzig, war ein bisschen unfreiwillig komisch irgendwie. Ja.
Und, aber dieser, ihr wisst, die von den beiden, so, ja, dann gehen wir halt auf die Discovery und wir beamen uns rüber. Und nein, wir machen jetzt kein Ritual, wir setzen uns hin, weil damit ich, also ich mag meinen Oberkörper.
Das fand ich aber wieder ein bisschen witzig, dass Taka erstmal sagt so, oh, das ist bestimmt ein altehrwürdiges Ritual. Und der so, nee, ich habe nur keinen Bock, beim Beamen nicht auseinandergefetzt zu werden. Jetzt setz dich hin, wir gehen jetzt los. Das fand ich schon ganz okay. Aber was das soll, warum man nicht einfach, was weiß ich, eine Wanze in das Schiff rein oder irgendwelche, wie heißt denn das, irgendwelche Frequenzen abhören kann, das
war mir jetzt auch nicht so klar. Halt, du brauchtest halt diese wunderschöne Szene, wo Book auf der einen Seite und von ein bisschen Alufolie gehalten auf der anderen Seite dann...
Wo dann Burnham da so steht. Wie in so einem griechischen Theaterstück, oder? Wo dann irgendwie die verschmähte Liebe alles hört, was sie eigentlich nicht hören darf und die andere Seite kriegt das gar nicht mit und das Publikum so, oh nein, oh mein Gott. Das war mich schon ein bisschen zu antiketropisch irgendwie. Was soll denn das?
Und vor allem, sonst hätten sie ja nicht mitbekommen, dass sich Ndoye, also die Abgesandte der Erde, die ist ja mehr so für, also gut, jetzt verschwenden wir hier lauter Zeit, wir haben noch irgendwie 28 Stunden, bis Erde überrannt wird, zernichtet wird und wollen jetzt irgendwie kommunizieren und das dauert auch alles viel zu lange und dann merkt Book, ach guck mal, da könnten wir eine Verbündete haben. Ich werde die einfach mal anfunken und vielleicht haben wir Glück.
Und dann stellt er sich vor sie hin und labert sie komplett zu, wo ich dann auch dachte, dem würde ich gar nicht vertrauen. Er schleicht
sich von hinten an eine militärisch ausgebildete Superstreitkraft.
Ja.
Und also Sicherheit.
Also das wirkte auch alles super gruselig irgendwie.
Also Sicherheit auf dem Schiff ist auch nicht gegeben. Also schön sagt, dass sie sagt, trefft uns alleine, aber dass es auch wirklich da so null Sicherheitsmaßnahmen gibt, noch nicht mal
Elektro. Hat er nicht vorher noch irgendwie sowas wie eine SMS geschickt, von wegen hier, ich habe was Wichtiges dir zu sagen und dann geht's.
Ja, komm alleine.
Ohne aber Schutz, auch, ohne alles.
Warum? Aber auch er schafft das mitzuteilen und so, dass es auch nicht überprüft werden kann, dass es halt nicht von Terina kommt. Und also... Boah, nee.
Irgendwas
also,
ist mit denen, die sollten mal ihre Sicherheitsprotokolle updaten, glaube ich.
Nee, auf ganz jeden Fall, brauchen sie quasi ein Doje, als dass die dann immer abgibt, okay, das ist unser momentaner Plan, das wollen wir momentan machen, Information. Und das Erste, was ihm dann gibt, ist, guck mal, deine Liebelei ist wieder da, der kannst du zuhören, wenn du da dahin schleichst. Danke.
Ja.
Wunderschön.
Das war wichtig für das Publikum.
Und es kommt dazu, dass Taka dann erstmal mit den Replikatoren spielt. Und das ist natürlich, also um die Moral der Crew hochzuhalten, geht das nicht. Also du musst immer gutes Essen machen können. Also das ist ganz wichtig. Ist auch eine schöne Referenz zu Lower Decks mit den erwärmten Bananen, gedämpften Bananen.
Stimmt, jetzt, wo du sagst.
Bananas hot. und ihr versteckt sich hinter einem Schreibtisch und wird entdeckt von
Reno. Weißt du, jeder Dreijährige hat bessere Verstecke als er. Ohne Witz.
Aber er bringt sie nicht um, sondern entführt sie. Das wird ja, also ich meine, das Trio kann ich mir jetzt auf dem Schiff richtig gut vorstellen. Also wie Taka die ganze Zeit meint, er wäre ein Superhirn, Reno, die wirklich ein Superhirn ist daneben.
So, und Book, der irgendwie so der Ausfüllungsgehilfe ist, der einfach immer nur alles macht, was man ihm sagt. Ja, cool.
Book muss mir auch denken, so, der ist einfach tot, weil erstens, er ist der Staatsfeind Nummer 1 sowieso schon, weil er irgendwie die DMA, die eine gesprengt hat, die andere jetzt noch schneller und größer unterwegs ist und die Erde zerstören will, sie gegen sämtliche politischen Maßnahmen verstoßen hat und jetzt entführt er auch noch einen hochrangigen Commander und Offizier der Sternenflotte. Also
in der Hoffnung, dass er for the greater good da irgendwie durchkommt. Ja, viel Spaß.
Also da sind Leute weniger standrechtlich erschossen worden. Also.
Vor allem hätte ich, glaube ich, auch mir wirklich Sorgen gemacht, ob zum Beispiel meine große liebe Burnham mich danach dann auch einfach überhaupt noch will. Hä?
Ja, aber das
geht muss ja nicht. Die muss doch zwangsläufig dann da stehen und sagt, Freundchen, was war denn das hier für eine Aktion?
Darum geht es ja nicht, greater good. Aber ohne Scheiß, ich denke mir da mit Booker rum, der muss das einfach ab. Das ist durch. Der muss für innerlich ja auch denken, ja gut, scheißegal. Jetzt ist auch egal, weißt du. Das kann ich eh nicht mehr erklären. Egal.
Es ist alles anders, als es aussieht. Tja.
Gut, wir haben natürlich dann nochmal ein Gespräch und das muss ich auch ganz... Also einmal natürlich Saru und Terina, weil als Saru dann wiederkommt von der Außenmission und Terina so ein, ja, also zum Stressabbau würde ich ja vorschlagen, wir gehen zusammen aufs Holodeck ein wenig spazieren. Mhm. Und so, das würde ich sehr gerne. Und Stamets und Burnham nur so, knickknack, da geht was.
Jetzt wird ja auch mal Zeit, dass Serena wirklich mal die Initiative ergreift. Ich meine, Saru hat jetzt so lange rumgeeiert, dass die wirklich auch schon sich gedacht hat, Alter, jetzt mach doch mal bitte.
Also bei dem Tempo dauert das auch 3-4 Staffeln, bis die mal bumsen. Also das,
oh Mann, ey.
Die gehen das langsam.
Ja, dann ist aber, dann finde ich es gut, dass sie ihn wirklich einfach mal an der Hand greift und sagt, so, jetzt mitkommen.
Genau, aufs Holodeck. Wir wissen alle, wofür das Holodeck da ist, also von daher. Ja, und wir haben nochmal Detmar und Adira, also wie dann schön gesagt wird von Reno, von wegen, okay, spreche ihr doch einfach an, sag sie doch einfach, aber nicht, also geh nicht hin und sag, du bist mein größtes Vorbild, das ist ein bisschen eigenartig, aber das fand ich tatsächlich ganz niedlich, wie die miteinander reden und Adira dann natürlich auch tatsächlich vorschlägt, komm. Und Detmar das auch wirklich voll aufgreift mit, ich bin übrigens gut geflogen. So, können wir das nicht erwähnen? Oh doch, jedes Mal wieder.
Ja, Detmar ist dann aber wirklich auch cool genug, um da irgendwie da gut mit umzugehen. Ja, das fand ich auch sehr nett, dass die da nochmal so ein kleines, naja, so ein kleines Kneipengespräch sozusagen dann irgendwie anfangen.
Und es würde Adira halt auch gut tun. Also von diesem früher, dieses Ganze mit Cray und Selbstfindung und finde ich es jetzt, also ich fände es tatsächlich besser, wenn sie sich halt auch ein bisschen mehr auf dieses Akademische und ja, möchte ein guter Teil der Sternflotte sein und da lernen und einfach so ein bisschen mehr mit der Crew halt auch verbindet. Das würde gut tun.
Und das ist ja dann. Ja, da ist wahrscheinlich so eine kleine Fangirl-Sache, ist da wahrscheinlich ganz, ganz
einfach. Ja, wir hatten ja vorher die ganze Zeit so dieses Scheiße, wofür gibt's Adira überhaupt? Und also jetzt, wenn sie tatsächlich auch ein bisschen wieder eingebaut wird und so ein bisschen als Awkward-Charakter und sowas, finde ich das ja durchaus in Ordnung.
Ja.
Und eine andere Sache, wo es auch nochmal einen Talk gab: Präsidentin Rilak und Dr. Hirai.
Was ist doch geil? Ja, genau, dieser Linguist.
Also, genau, also erstmal dieses Kreuzworträtsel, was da zur Entspannung gemacht wird und zum Fokus. Und ganz klar, wo sie ihm sagt, von wegen, ja, also ich schätze sie ja sehr, aber ihre
Kommunikation. Aber so wie sie sich hier benehmen, sorry, das geht gar nicht.
Also man muss so ein bisschen die Hoffnung da lassen, so ein bisschen positive Verstärkung. So ein bisschen über Führung reden und wo er sich so ein bisschen verkrampft am Ende, so dieses, ja, scheiße, was machen wir jetzt? Ja, aber sehr gute Funde haben sie gemacht, das hilft uns sehr weiter, gute Mission, klatsch, klatsch.
Das ist aber tatsächlich eine sinnvolle Führung, ne, so dieses Kritik-Sandwich. So.
Ja.
Ne, irgendwo muss was Positives sein, du musst positiv rausgehen, die Kritik muss in der Mitte sein, sie hilft ihm am Ende noch, also das passt eigentlich perfekt
zusammen. Aber es war auch gut geschrieben, weil es war halt in der Folge vorgekommen und wurde dann auch direkt aufgegriffen und ohne, dass es viel Raum einnahm, aber halt auch wirklich in seiner, okay, ist ein bisschen komisch, aber so ist das nun mal, auch direkt angebracht wird. Und du hast halt gesehen, okay, Rilak ist wirklich Präsidentin und Macht und Führungskraft und guckt, dass alles ein bisschen zusammenbleibt. Sie haben eine vernünftige Zusammenstellung des Außenteams gehabt. Ich meine, abzüglich, okay, wenn jetzt was passiert wäre, ein bisschen blöd, wenn nur die ganzen Hauptoffiziere weg sind, aber na gut.
Ja gut, die Gefahr hast du in anderen Serien ja auch. Ich meine, wenn, weiß ich nicht, Picard mit Riker auf irgendeinen unbekannten Planeten geht, das da fragt, vorher hat da ehrlich gesagt ja auch keiner gefragt, sorry, was ist denn jetzt, wenn die nicht mehr zurückkommt?
Naja, und du hast also Gefühlsschmusi-Wusi dabei, aber ohne, dass es halt irgendwie zu aufgesetzt war, sondern durchaus passend. Und man kommt auch inhaltlich weiter. Also es geht sich weiter Richtung 10C, weiter Richtung Hyperfeld. Also auch der Hauptplot ist weiter vorangekommen. Und
er möchte also auch sein in Folge 11.
Und nochmal zusammengefasst, also ja, also klar, natürlich, subtil ist anders. Wir sind bei Discovery, da muss man sich mit einem gewissen Schlaghammer, also habe ich mich mittlerweile mit abgefunden. Genau, also zusammengefasst, beeindruckend gute Episode für Discovery-Verhältnisse.
Ja, da würde ich mich anschließen, auf jeden Fall. Also so richtige Großausfälle gab es jetzt Gott sei Dank nicht, außer halt, wie gesagt, mit Buck und Taka, was das soll, weiß keiner so richtig, aber wir machen irgendeine Spannung. Naja.
Genau, und noch nicht mal so negativ gesehen, also tatsächlich, es war eine sehr runde Folge, es war Emotionen ansprechend, es war optisch ansprechend, Charaktere kamen mehr vor als Burnham und Booker. Mag ich. Gerne so weiter.
Ja. Gerne mehr Fangirl-Momente für Detmar. Ich finde, die hat es verdient.
Ja. Ich sehe auch schon Detmar und Ovo da mega Spaß drüber machen. Das ist.
Vor allem, es gab ja wirklich auch diesen Spruch von Tig Notaro. Ich vergesse mal, wie die Figur heißt, von Tig Notaro.
Reno. Jet Reno.
Reno, genau, genau. Dass sie dann gleich Adira anspricht, von wegen, aha, kaum ist Grey gerade mal nicht da, flirtest du schon die nächste an. So, ja. Ich dann dachte so, also geht was bei Detmar, dann geht auch was bei Ovo. Dann haben wir das jetzt natürlich offiziell eigentlich geklärt, oder nicht?
Na doch, Detmar und Ovo gehen. Das ist für mich sowieso.
Die sind so schon am richtigen Ufer unterwegs. Alles klar, cool.
Dann können wir ja direkt mal rüberspringen zu Picard.
Und Speaking of love things und so.
Genau. Von Liebe und Gefühlen.
Ach ja. Genau, wir haben jetzt nämlich eine neue Staffel, die alles noch mal ein bisschen resettet. Und anscheinend geht es dieses Mal auch, also das klingt jetzt immer so negativ, wie es geht mehr um Gefühle und sowas. Aber anscheinend haben wir jetzt einen Picard, der sich nicht nur auf seine sterbliche Hülle sozusagen verlässt, sondern tatsächlich sich auch überlegt, was habe ich eigentlich mit meiner Zeit angefangen? Sind alle Chancen, die ich irgendwie mal hatte, schon rum? Und was hat das hier eigentlich alles noch für so einen Zweck, sozusagen?
Ja, und er hat ja keine traditionell sterbliche Hülle mehr, von daher kann er sich jetzt auf das andere konzentrieren.
Theoretisch schon, wobei das tatsächlich, ehrlich gesagt, nicht wirklich angesprochen wird.
Na, also, einmal kurz irgendwo zwischendurch.
Aber nur ganz kurz.
Aber das ist ja das Gute. Wir springen einmal hier direkt rein, weil also es fängt an mit, wir sind auf einem Sternflottenschiff, wissen nicht genau, was losgeht, aber auf jeden Fall sprühen Funken. Funken müssen sein, wenn man angegriffen wird. Und hat dann einen Sprung zurück auf 48 Stunden vorher und erstmal wieder schön aufs Chateau Picard mit Bordeaux und ganz viel Zeit und Müßiggang und schöner Landschaft und Musik. Dann erfahren wir aber, das muss grob 2 Jahre nach den Geschehnissen der ersten Staffel sein. Und Saban, der romulanische Hausangestellte von Picard, ist gestorben und seine Frau Laris ist noch da und relativ eindeutig im Flirty-Modus mit Picard eigentlich. Aber anscheinend
hat sie gönnen sich allabendlich ihr Weinchen und hängen dann zusammen rum und das ist eigentlich, da denkt man sich dann direkt, das würde ich dem JL würde ich das ja direkt mal gönnen eigentlich.
Genau, also man merkt auch direkt diese Spannung, die da durchaus angeteasert wird und Laris will wohl
Entschuldigung,
auch.
Entschuldigung, man merkt die Spannung, die angeteasert wird, die knutschen fast. Also ja, fast, genau, da sind noch 2 Zentimeter dazwischen. Das ist nicht nur, da wird was angeteasert. Das ist ziemlich das sehr stimmt. Doll.
Und deswegen diese Überraschung mit diesem, dass dann Laris ganz klar nochmal anspricht, so, okay, warum, also hier, Picard, was ist eigentlich los? Wieso kannst du nicht einfach mal loslassen und...
Weil er halt der ein bisschen immer noch kriegsgrämige Picard ist. Ich finde dann aber tatsächlich auch witzig, dass sie genau den Move macht, den Tarina bei Disco nicht macht, nämlich zu sagen, ich bin zu alt für diese Scheiße. Entweder du kriegst hier mal deinen Kram auf die Reihe oder wir lassen das. Fand ich sehr gut.
Und dann hat man ja natürlich auch, also jetzt zusammen mit dem Chateau Picard genommen, hat man auch nochmal einen Zeitsprung zurück, zumindest gedanklich, in Visionen. Wie sie damals aufs Chateau Picard gekommen sind, wo halt auch noch diese, der Wintergarten ganz zerstört ist und erstmal ausgebaut werden muss. Und man sieht Picards Mutter, was selten ist. Also überhaupt, ich weiß gar nicht, ob das jemals vorgekommen ist so richtig. Man hat
das
in TNG bekommt man zumindest Beschreibungen von diesem recht traditionellen und harten Vater. Das bekommt man durchaus mit, aber die Mutter wird kaum erwähnt. Und hier hast du sie ja, dass sie nicht nur erwähnt wird, sondern sie taucht auch auf und kümmert sich halt um den kleinen Jean-Luc und sagt eine Zeile, die später nochmal auftaucht. Guck nach oben, schau nach oben, sieh nach oben, wie auch immer, zu den Sternen. Interessant an der Stelle ist dann, dass es dann nochmal Zusammenschnitt kommt, direkt auf die Liebesbeziehung von Picard geschoben. Und zwar, es sind zwar schnelle Abschnitte, aber man sieht ganz klar häusliche Gewalt. Also die ja sehr wahrscheinlich, so wie es angedeutet ist, der Vater von Jean-Luc gegenüber der Mutter
anbringt. Ja. Davon gehe ich aus. Na, das ganze Gespräch dreht sich ja darum, dass der kleine Jean-Luc mit einer übrigens sehr französischen Franzosenmütze, was mir schon wieder ein bisschen zu viel war, weil ich dachte so, wir wissen, dass er zwar sehr britischer, angehauchter, aber trotzdem ein Franzose ist, naja. und der wird ja auch mit Namen benannt, aber dass er sich ja mit seiner Mutter darüber unterhält, von wegen, was ist denn, wenn du und Papa sich jetzt wieder streiten, so ungefähr. Also das war ja schon... Also eine Traumatherapie 101 quasi.
Was ja auch direkten Zusammenhang mit Patrick Stewarts Leben hat. Also er ist sehr offen und redet halt
auch. Stimmt, der hat auch so eine Association gegründet.
Genau,
ne?
Also er ist Advokat gegen häusliche Gewalt und gegen Gewalt an Frauen, weil das seine echtes Erlebnis ist. Also seine Mutter hat als Kind miterlebt, wie seine Mutter häuslicher Gewalt ausgesetzt wurde und was das halt sowohl für die, logischerweise die Frauen, aber auch für die Kinder dazu bedeutet. Und ich fände es ja super, wenn das mehr betont wird. Also wenn das jetzt tatsächlich auch noch in der Staffel ab und zu mal vorkommt und mit einem Thema ist. Und wenn er es schafft, ich meine, Patrick Stewart ist ja nun mal nicht der Jüngste und hat nun mal eine gewisse Lebensaufgabe sich gesetzt da in die Richtung. Wenn er sagt, okay, ich nutze jetzt quasi die Plattform, um das da auch noch präsent und zum Thema zu machen, ich bin dabei.
Also, na, klar. Also ich finde, das passt auch irgendwie zum Charakter, aber auch so ein Stück weit, der tatsächlich eigentlich nur mit seinem Beruf verheiratet ist. Und wenn man da jetzt so einen Background hat, wie er kann nicht so richtig Nähe zulassen, weil er das nie gelernt hat, weil er da, glaube ich, immer nur, weiß ich nicht, Gefahr
ja, genau, er sieht noch die Angst.
Rausspürt. Ja, funktioniert für mich eigentlich.
Aber es macht das auch Sinn. Also es würde sich gut fügen, dass es quasi jetzt auf seine alten Tage ist, wo er sich noch mal mehr damit beschäftigt und es vielleicht auch noch mal von einer anderen Seite betrachtet. Weil, also in TNG war es die ganze Zeit so, dass wenn es aufgekommen ist, so, hey, hier, warum kannst du keine richtige Liebesbeziehung eingehen? Beziehungsweise mit Crusher lief das ja zwischendurch mal fast ein bisschen. Aber er konnte sich nicht drauf einlassen, weil es ist ja die Karriere, steht im Vordergrund und Co. Und das,
ja, würde das kann ja auch nur eine Ausrede sein.
Genau, also wenn man Captain und da diese, also quasi alles auf Karriere schiebt und sowas, das ist natürlich auch eine Strategie, um mit diesen Sachen umzugehen. Ja. Und das jetzt im Alter nochmal von der anderen Seite zu betrachten und auch wirklich zu hinterfragen, so dieses, hey, warum schaffe ich das eigentlich immer noch nicht? Und auch im Gespräch mit Guinan kommt es ja so ein bisschen von wegen, dass, also auch diese Angst davor, dass das halt was Familiäres ist, was ich weitervererbe, was nicht aus der Luft gegriffen ist, weil, also nicht vererben im genetischen Sinne, aber
Emotions, ich, ja, da gibt es irgendwie genau, ein Spezialwort
also,
für.
Also
ja.
Gewalt in der Familie, genauso wie Süchte und Co., hat ganz oft halt schon generationenübergreifend Muster, die weitergegeben werden, bewusst oder unbewusst. In beide Richtungen, also sowohl, dass man Gewalt selber Täter wird, aber auch, dass man immer wieder sich selbst dann in Gewaltbeziehungen wiederfindet.
Weil man diese Muster halt unbewusst wieder sucht, sozusagen. Genau.
Also es ist auch beruflich so ein bisschen mein Schwerpunkt mittlerweile. Also Disclaimer, ich arbeite mittlerweile an einer Frauenberatungsstelle und Frauenhaus und auch systemische Beratung gerade zu dem Thema. Und systemisch heißt, dass man sich halt auch die Umgebung, Familie etc. anguckt. Mal gucken, ob das jetzt in PK noch, also ob das jetzt ein One-Off war oder ob das in der ganzen Staffel nochmal ab und zu aufkommt. Wir werden gucken. Je nachdem führe ich dazu, wenn Interesse besteht, nochmal aus. Aber noch nicht hier.
Ja, mal sehen. Also ich fand das tatsächlich schon relativ ausführlich dann halt dargestellt, weil ja auch mit Guinan die Szene, also das ist ja dann relativ unvermittelt, passiert das dann einfach, dass es diesen Schnitt gibt, Picard geht irgendwie einfach in diese Bar, ist es glaube ich auch, trifft dann Guinan und die spricht ihn ja quasi direkt sofort drauf an.
Irgendeine Bar. Ne, die 10 vorne, hallo, in der 10th Avenue mit
10 vorne, ja klar, wo soll Guinan sonst rumhängen?
Ist richtig. Sagen, sie ist halt nicht mehr auf der Enterprise, ja.
Ja, eben, na gut, okay. Aber also, ne, der ist ja noch 20 Meter weg und sie spürt das halt schon, was mit ihm los ist und holt dann erstmal den Schnaps raus und setzt sich dann mit ihm hin, wo ich mir auch gedacht habe, so genau so jemanden braucht er auf jeden Fall in dem Moment. Und dafür, dass diese Folge sich dafür auch so viel Zeit nimmt, könnte ich mir schon vorstellen, dass das dann später nochmal ein bisschen auftaucht. Muss eigentlich,
wenn es direkt damit schon aufmacht. Also, alleine ist es natürlich wunderbar, dass er halt nach wie vor weiß, wo Guinan ist und also durchaus aufsucht.
Ja, selten, aber doch. Wir finden es natürlich super toll, dass sie überhaupt erst dabei ist auch.
Natürlich. Und auch wie, ich meine, sie ist Guinan. Sie hat es direkt wieder drauf. Also das ist so. Diese Tasche von wegen, ja, hier, Menschen werden nicht gerne an ihre Vergänglichkeit erinnert. Deswegen habe ich jetzt mich auch einfach mal altern lassen, weil ich konnte mich entscheiden, ob ich will oder nicht. Und ich dachte mir, ach komm, ich passe mich an.
Das fand ich auch sehr charmant, ja.
Weißt du, so kommt es auch.
Das passiert dann ja später nochmal.
Genau. Alles alte Säcke. Also das passt durchaus. Also ich bin offen dafür, dass wir so ein bisschen Picards wahre Beweggründe und Liebeslebensgeschichte ein bisschen mit betrachten.
Na klar, manche werden im Alter dann halt auch einfach ein bisschen weicher. Das ist doch auch in Ordnung.
Ja. Ja, und ansonsten, ich meine, Picard ist weiterhin Admiral und lässt sich auch wieder mit Admiral ansprechen und ist irgendwie bei der Sternflottenakademie weiter mit eingebunden. Ich habe es jetzt noch nicht so ganz durchschauen können, ob er nur eine Rede gehalten hat oder ob er tatsächlich auch so ein bisschen quasi als alter Herr da so ein bisschen sein Wissen mit verbreiten möchte und quasi als Ehrenprofessor oder sowas dabei ist, aber ja.
Okay, ja, das habe ich auch nicht so ganz mitgeschnitten. Mir kam das vor wie so eine Art, das Semester fängt jetzt an, Einführungsreden-Sache, weil ja auch Elnor kurz vorgestellt wird, der Gott sei Dank in dieser Folge sonst keine großen Rollen hat, weil wir letztes Mal ja auch schon so derbe genervt waren von dem Typen.
Nee, Raffi ist wirklich jetzt zurück in der Sternflotte wieder als Commander und zwar also als Lehrkraft in der Akademie, also ein bisschen Nachwuchsförderung, sehr gut. Ja. Und Elnor ist der erste voll romulanische Kadett. Und also ich muss sagen, er macht direkt einen aufgeräumteren Eindruck. Die Uniform steht ihm besser als dieses andere Elbenzeug. kann ganze Sätze sagen. Ich glaube, so viel vernünftige Sachen hat er die ganze Staffel davor nicht gesprochen. was ich ein bisschen witzig fand, ist dann die Sache, dass Elnor bekommt von Picard ein Buch von Spock, The Many and the One.
Gibt es dieses Buch? Wurde das vorher schon mal erwähnt? Das habe ich jetzt nicht nachgeguckt. Weißt du das?
Ich glaube, es gibt, war das von Horatio? Ich glaube, es gibt sowas Ähnliches, gibt es schon irgendwo mit dem Philosophie-Kontext. Also in echt.
Okay.
Also nicht von
Spock. Nee, ich meinte jetzt auch im Star Trek-Kontext. Wurde das Buch da irgendwo schon mal erwähnt?
Ja, doch, das schon. Okay. Was ich aber ein bisschen witzig finde, ist, das war halt die Stelle mit, er überreicht halt wirklich so ein quasi altes, ledergebundenes Goldschnitt-Hardcover. Das wird ja jetzt schon keiner mehr kaufen, weißt du, mit E-Book-Sachen. Das fliegen die auf Raumschiffen rum. Hat man da Platz und Gepäck für Hardcover-Bücher? Und
das hatten wir uns auch schon mal bei der ganzen Deko-Sache in den Quartieren bei Discovery gefragt. Also, keine Ahnung.
Also, meine Wahl
wäre auch witzig gewesen, wenn Elnor das Ding so in die Hand genommen hätte und dann so, okay, was mache ich damit? Ach, das muss man aufblättern. Aha, okay. Und dann?
Aber Elnor, sie wäre schon so, Picard, Sie wissen genau, dass ich nur 500 Gramm persönliches
Aber Picard ist alt, der kennt das noch so.
Mit dem
Früher hat man noch physische Bücher mitgenommen. Hier, bitteschön, nimm dieses physische Buch mit.
Damit kann man sich auch verteidigen.
Zum Beispiel. Oder es verkaufen mit dem Goldschnitt.
Und Seven ist weiter Fenris Ranger. Sie hat die La Sirena übernommen. Was auch heißt, dass sie mit diesem Hologramm-Doktor psychologischen Notfallprogramm Emmet zu tun hat, was weiterhin Spanisch redet und sehr witzig ist. An sich nett. Und natürlich auch dann zusammen, weil Rios ist Captain Rios, aber weiterhin Zigarre rauchend und Dings, aber er ist wieder zurück in seine Sternflutending, weil das war ja da musste ich mich zurückerinnern, aber das war ja in der ersten Staffel so ein Handlungsbogen, dass er ja irgendwie total enttäuscht war und von Sternflotte und da ganz viele Fragen gemacht und deswegen auf der Flucht war und sich versteckt hat und nichts mehr damit zu tun haben wollte und naja, er ist zurück als Captain.
Und hat auch eine schicke, schöne altmodische Uniform an. Der sah ein bisschen aus wie so ein Riker-Verschnitt.
Und wo wir wieder bei dem Wort wunderschön sind, du siehst die Stargazer, also diese Aufnahme von diesem Raumschiff und wie man so drüber fliegt, das hat ja echt, und dazu die Musik, das hat ja so richtig klassisch auch TNG-Gefühl und sowas gehabt.
Also da nehmen sie sich auch schön viel Zeit für, das hat mir auch gut gefallen.
Und da auch diese Doppeldings, weil auf Englisch heißt der Titel The Stargazer, also gedrückt, dass ja dann wiederum sowohl Picard meint, der halt in den Himmel guckt.
Ach so, der Sternengucker, genau.
Als auch das Schiff halt jetzt, das Stargazer. und mit an Bord ist Jurati, weil Hirn. Clever. Ich meine, sie hat halt eine Hauptfigur, sie hat halt jemanden umgebracht gehabt, aber irgendwie scheint das egal zu sein. Also auch dieses, ja, sie musste es tun, also ich weiß nicht, also ja, kann ich jetzt früher hinwegsehen, weil geht weiter, aber so ein bisschen hat das natürlich immer so ein Geschmäckle, ne? Also.
Aber das hattest doch in der ersten Staffel auch schon so ein bisschen.
Ja, also so, ist halt eine Mörderin. und sie sind anscheinend auf so einer Art Promotour mit Sochi. Also du siehst halt, wie Sochi bei den Deltanern so einen auf so eine Abendveranstaltung, wo sie ganz charmant davon spricht und irgendwie ein bisschen zeigen will, dass ja die Sünds gar nicht so schlimm sind. Und wie gesagt, ich nenne es mal Promotour. Und Jurati betrinkt sich an der Bar. Wahrscheinlich ist das schon irgendwie der 20. Auftritt oder sowas.
Ja, es wirkte auch so ein bisschen so Influencer-mäßig oder so. Wo ich dann aber auch wieder festgestellt habe, ich habe Sochi weder vermisst noch mir viel über die gemerkt. Irgendwie nervt die mich ein bisschen. Und
ich war ein bisschen überrascht, dass sie noch da ist.
Oder das auch, ja, wofür die jetzt so wichtig ist. Aber naja, vielleicht braucht man einfach ab und zu mal was, wo man mal, weiß ich nicht, rumhängen kann, bevor man sich wieder wichtig auf den Schiffen treffen muss oder so.
Ich könnte auch nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Ich weiß nicht mehr, was mit den anderen Sünds passiert ist, ob die überlebt haben. Ich müsste vielleicht nochmal nachgucken.
Kann man im 2-2 auch nachbauen. Ich weiß es nicht mehr
genau. Auf der anderen Seite, Picard ist ja auch ein Sünds, also von daher.
Das wird da in der Szene, ist das, ne, wo das kurz angesprochen wird.
Ja.
Ja.
Aber.
Tja.
Naja. Auf jeden Fall, wir haben eine Anomalie, weil wir Anomalien lieben, ne?
Discovery. Was sonst? Ich dachte dann auch, gute alte Subraum-Anomalie, Tachyon, irgendwas Störung. Das sind so schön Worte, cool die wir gerne aufschreiben. Ja, das sieht irgendwie cool aus. Ich musste direkt wieder an Doctor Who denken und so Time und Space Rift oder so.
Ja.
Irgendwas ist da jedenfalls los und alle gucken da wichtig durch ihre Screens durch und sagen, what the fuck, what the hell genau. Ist da eigentlich?
Und man hört halt, das wird entschlüsselt und das wird Picard-Hilfe. So, warum dann auch irgendein anderer Admiral der Sternflotte zu Picard geht und sagt, das ist eine Aufgabe, die können nur sie lösen. Es ist eine neue Spezies, die möchte der Föderation beitreten und aber nur mit ihnen sprechen. Deswegen fliegen sie jetzt ans andere Ende der Galaxie.
Das klingt gar nicht gefährlich. Das würde ich sofort machen, genau.
Anscheinend sind die Borg aber nicht wirklich. Seven ist verständlicherweise sehr dagegen, dass auch nur ansatzweise mit denen geredet wird und nicht sofort abgehauen, was naheliegend ist. Alle anderen überlegen sich auch, was sie jetzt tun sollen, weil Borg nö, aber wenn die sagen, sie möchten beitreten und agieren auch anders, als man es gewohnt ist, kann man das ja auch schlecht ausschlagen, weil, ja.
Ja, ich glaube, Jurati ist dann noch diejenige, die versucht dann noch so zu vermitteln, von wegen, wir können doch jetzt hier nicht die Borg, die zwar geschwächt sind, komplett erledigen, wenn wir uns mit denen zusammentun würden, wären wir super mächtig und so. Das habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden, warum ja. sie das vorschlägt.
Aber ich meine, das wäre auch etwas, was man vielleicht ein bisschen länger überlegt. Also ich meine...
Ja, und vor allem, wenn du noch 3 Sekunden Zeit hast, bevor dann
genau, weil die Borg jemand sind
wahrscheinlich gleich das Schiff um die Ohren haut. Ja.
Die sind ja sehr forsch. Also es ist jetzt, also es ist mehr so, also die übernehmen ganz klar die Verhandlung und so. Wir kommen jetzt mal rüber. Und wenn ihr euch wehrt, dann machen wir das ja auch. Aber auch da kommt, oh, sie hat die Phaser auf Betäubung. Das ist was Neues. Sie wollen anscheinend...
Das wird den Borg viel bringen, glaube ich. Oder ja, das wird viel nützen gegen die Borg.
Irgendwie, Dr. Ock, du hast dann aber auch nicht wirklich Borg, sondern ein ganz neuer Look, ganz neuer Anzug. Man weiß ja. nicht, wer dahinter steckt. Man hat mehr so ein...
Doc Ock ist es. Ich sag's dir.
Genau, Dr. Octopus.
Mit so komischen, wie heißt denn das? Mit so komischen Tentakelarmen, die direkt in die Konsolen reinpieken.
Genau, das erinnerte mich aber auch wieder ein bisschen an diese Control von Discovery.
Sehr, ne? Ja, stimmt. Ja. Hm.
Also auch mit den Tentakelarmen und dem Übergreifen und sowas. Also, wer weiß, wer weiß. Und auch da hatten wir ja schon gedacht, von wegen, ist das jetzt die Origin-Story von den Borg? Das hatten wir ja schon damals bei Discovery gedacht mit Control. Ist immer noch im Rennen, also als Möglichkeit. also auf jeden Fall relativ schnell kommt dann Picard mit seinem wunderschönen Selbstzerstörungscode 00, also 000, Zerstörung.
Ich musste so lachen über die. Ich musste nochmal zurückspulen und mir das nochmal angucken, weil ich dachte, ich habe mich verhört. Was ist das für ein Code? Jetzt mal ehrlich.
Also so ungefähr wie die FSK 18-Pin bei Amazon bei den meisten Leuten 1234 ist. Also.
Ich meine, ja, okay, ja, ich meine, in der Situation, wo man den braucht, ist es wahrscheinlich egal, ob einen jemand dabei belauscht oder nicht, weil im Zweifelsfall braucht man den nur einmal. Das ist schon richtig. Aber sich so einen dummen Code auszudenken, ist irgendwie auch ein bisschen komisch. Ich gehe
stark davon aus, dass wenn sie einmal den Code angebracht haben, sie sich einen neuen überlegen müssen.
Oder du kannst dir sowieso keinen anderen mehr überlegen, dann ist es auch egal.
Ja, dann ist es auch egal, aber in TNG hast du ja jede zweite Folge, wo sie irgendwie die Selbstzerstörung aktivieren und wieder abbrechen, also
Ja, aber da heißt sie sogar nur Selbstzerstörung aktivieren. Ich meine, das könnte auch jeder drittbeste Kadett irgendwie loswerfen, ohne dass man sich da großartig noch irgendwie identifizieren muss oder so.
Mit Stimmerkennung.
Als könnte man da nicht auch einen Weg drumherum finden. Aber 000, Selbstzerstörung 0 ist schon auch nochmal ein Level, was ich super finde. Ja, jedenfalls wird dann sich einfach fröhlich selbst zerstört, ohne großartig dann noch emotionsmäßig drauf einzugehen, weil man hat halt keine Zeit mehr.
Es ist die Borg-Queen, aber ist es? Und sie sagen ja gar nicht selber, dass sie die Borg sind, oder? Es kam ja, ist nicht dieses We are the Borg, kam ja gar nicht.
Kam nicht, nee. Es ist eigentlich von Seven kommt es.
Ja, also vielleicht ist es so. Also das ist noch offen, was das jetzt wirklich ist. Auf jeden Fall sagt diese, wir nennen sie jetzt einfach mal Borg-Queen, auch dieses hier, Look up. Kurz bevor die Zerstörung vollendet wird. Und was ja auch wieder dieser Rückruf auf das Zitat von der Mutter ist. Wo wir jetzt nicht wissen, okay, ist das jetzt etwas, was im Kopf spielt und jeder was anderes bekommt? Oder? Also ich will jetzt nicht, dass schon wieder irgendwie so ein roter Engel-Ding ist, wo dann die Mutter von, also Mutter Burnham und Mutter Picard und so, nee, bitte nicht.
Oder wo so eine Ur-Erinnerung getriggert wird, ja.
Auf jeden Fall haben wir da einen wunderschönen Zeitsprung. auf jeden Fall muss es ja zurückgehen, bevor die Synths verboten wurden. Weil wir sehen diese A500, diesen Harvey, diesen Gina, und das war ja bevor der Angriff auf Mars war und die Synths verboten wurden, waren die aktuell. Mhm. Das muss ja irgendwie davor sein. Chateau Picard ist relativ anders
und zerstört. Intakter. Noch etwas.
Ja. Und dann hören wir auf einmal den wunderschönen Ausspruch Mon Capitan. Und wir alle wissen, was das heißt. Q ist zurück! Und ich mochte Picards Ausdruck einfach diesen, oh nein, nee, nicht, nee, komm, nee, wirklich, nein, nein, einfach nein!
Ja, das fand ich auch super gut. Es gibt auch so einen super schönen, so einen wunderschönen, wo wir schon mal dabei sind, YouTube-Zusammenschnitt von allen möglichen Momenten, wo halt bei TNG Q irgendwie Picard komplett auf den Geist geht. Und ich glaube, der heißt irgendwie sowas wie Fanboy-Moments mit Picard oder sowas, weil der ihn ja die ganze Zeit praktisch anflirtet wie nichts Gutes. Und sich dann ja manchmal auch so auf die Konsole legt und dann so, hey Jean-Luc, na, du willst es doch auch so ungefähr. Und das passt jetzt hier einfach wahnsinnig gut dazu, weil der sich dann auch einfach so reinstellt und dann so einen Auftritt macht, so, tada, wo ist mein Begrüßungskomitee? Freust du dich auch, Jean-Luc, dass ich endlich wieder da bin? Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und auch er passt sein Alter übrigens an, das fand ich auch sehr charmant.
Ich meine, wir haben Budget für 5 Sekunden CGI junger Jean Delancey, ab jetzt wieder der Alte. Es ist wirklich cool. Also gerade wenn man halt...
Er hat sich gut gehalten auch, muss ich sagen.
Ja, ja, wenn man dazwischen in den Jahren halt auch sonst immer die SchauspielerInnen mitbekommen hat und jetzt dürfen die alle wieder spielen und das ist schon was fürs Herz. und auch natürlich auf jeden Fall dieser Rückruf auf, ja, aber Picard, ich habe doch gesagt, the trial never ends. Also die Untersuchung, der Gerichtsprozess, was sag ich, wie heißt das auf Deutsch? Wie sagt er das auf Deutsch?
Prozess, glaube ich.
The trial never ends. Und wie ja auch das Thema der Folge, es geht sich um zweite Chancen quasi. Auch das greift er auf und sagt, ja, auch das geht um zweite Chancen. Und
um Zeit die generell.
Also den Weg, den man nicht begangen ist, dass wir uns den mal angucken. Also vielleicht wäre eine Sache, okay, was ist, wenn kein Angriff auf Mars war? Was, wenn die Synths nicht verboten worden wären? Was wäre, wenn? Ganz viele.
Genau. Was dann aber, also das Erste, was Picard ja auch feststellt, ist, dass Laris nicht mehr da ist auf dem Chateau. Ja. Also das ist die erste Frage, die er halt hat.
Ne? Und genau, was wäre, wenn zum Beispiel auch die Romulaner nicht zerstört worden wären? Also die Romulus, meine ich.
Ja, und das ist dann so ein Cliffhanger, mit dem dann diese Folge tatsächlich endet. Also, so, wo man eigentlich tatsächlich direkt denkt, verdammt, jetzt noch eine Woche bis zur nächsten Folge.
Richtig, und das ist ein geiles Gefühl, weil ich hatte die ganze Folge über, war sehr rund, es war sehr vollgepackt, es war, man brauchte gar keine großen Mehrerklärungen, man wusste direkt, okay, es ist ungefähr 1-2 Jahre später, Rios hat sich dahin entwickelt, Jurati dahin, Sochi dahin, also es wird allen kurz gezeigt, wo sie sind, und es macht auch alles Sinn im Zusammenhang mit der ersten Staffel, was beeindruckend ist, weil die erste Staffel an sich hat keinen Sinn gemacht.
Die fing ja auch ein bisschen runder an, als sie dann tatsächlich ein bisschen auseinandergefasert aufgehört hat, leider. Ja. Ne? Da fingst du auch mit so einem großen Mysterium an, ne, wo Sochi dann ja auch nicht so richtig wusste, wo sie eigentlich hingehört und so. Und jetzt ist, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das hat ja, glaube ich, Hannes in seiner Kritik auch schon geschrieben, dass sie ein paar Sachen rebootet haben, wo sie, glaube ich, selber schon gemerkt haben, also die Drehbuchschreiber selber schon gemerkt haben, irgendwie führt das hier nicht so richtig weiter. Dann müssen wir nochmal neu ansetzen.
Da müssen wir auch den Namen Terry Metalas mal erwähnen, weil das ist der, wo sich auch einige drauf gestürzt haben, dass er als Drehbuchschreiber dabei ist und auch einfach ein, also der hat schon definitiv Ahnung von Star Trek und von Drehbuchschreiben, also von beiden zusammen auch schon gezeigt in der Vergangenheit. Also er war auch schon bei Voyager angefangen und bei Enterprise war er teilweise dabei. Also wenn sie da noch mal so ein bisschen neue Richtung geben und vielleicht auch mal ein bisschen auf Kritik gehört haben, was man nicht immer machen soll. Ich bin jetzt gar nicht der Typ, der sagt, okay, immer sollen alle auf Kritiken achten, weil dann drehst du auch am Rad. aber nach Picard war das vielleicht nicht das Verkehrteste, da vielleicht noch mal so ein bisschen drüber nachzudenken. Und es ist so ja schon so eine Art für die Serie ein Reboot. Also ohne, dass man die erste Staffel ungeschehen macht, die hat da durchaus ihren Einfluss. Aber sie schaffen es ja jetzt tatsächlich noch mal, es vielleicht in eine andere Richtung zu lenken und auch die Charaktere noch mal ein bisschen anders aufgestellt zu haben. Also wir haben ja jetzt definitiv ein anderes Setting als zu Beginn der ersten Staffel. Und die Folge an sich zusammenhängend erzählt, es kam Raumschiff-Porno vor, es kam Sternflotten-Porno vor, es kam Gefühlsdinge vor bei Picard, wir haben gesehen, wo die Charaktere sich hinentwickelt haben, Es hat alles Raum bekommen. Und natürlich auch hier Fanservice, also sowohl Guinan als auch Q, weil sie als so die zwei, ja auch Überwesen ja im Prinzip.
Ja. Auf die aber auch die Leute natürlich sehr gewartet haben. Und ich fand es gut, dass man das jetzt nicht ewig rausstreckt und nicht erst die in Folge 10 zeigt oder so.
Mein ne? Fan-Girl also. Hofft natürlich auch, dass Guinan und Q nochmal aufeinandertreffen, weil die mögen sich ja nicht sonderlich. Also
das könnte ich mir schon durchaus vorstellen.
Ich würde gerne, dass der alte Q einfach mal nach 10 vorne reinläuft und Guinan auch so, okay, wir brauchen beide.
Das könnte ich mir vorstellen. Also wissen wir oder weißt du, ich habe es jetzt leider nicht recherchiert, wie viele Folgen beide dabei sein werden? Oder ist das bekannt? Nee,
keine Ahnung, weiß ich nicht.
Okay, na, vielleicht können wir dann ja noch hoffen. Mal sehen.
Also ich glaube,
ich hoffe jedenfalls sehr, dass es zumindest auch bei Guinan nicht der einzige Auftritt bleiben wird, was ich nicht denke. Aber bei Q gehe ich ja mal stark davon aus, dass der eine sehr große Rolle in dieser Staffel spielen wird. Aber ja.
Also in meinem Kopfkino ist eine der letzten Szenen, dass Picard mit Laris zusammen einen trinken geht in 10 vorne und Q und Guinan halt schmunzelnd daneben getränkreich.
Das passt sehr gut in mein Bild auf jeden Fall.
Wenn ich mir was wünschen darf.
Fände ich gut.
Ja. Ja, also es war eine gute Trackwoche.
Dem stimme ich unumwunden zu, auf jeden Fall. Wobei also ich muss sagen, ich habe ein bisschen mehr Bock, jetzt Picard weiter zu gucken, als Discovery irgendwie noch zu Ende zu kriegen. Weil nee, mir jetzt ich möchte auch wissen, Vergleich, ich habe die beiden Folgen auch direkt hintereinander gesehen und habe bei Discovery schon ein bisschen, also es hat sich ein bisschen mehr gezogen die ganze Zeit. Wo ich dachte, also ich hatte auch ein bisschen Blick auf die Uhr und dachte so, Mann, wie lange geht das denn jetzt hier noch? Ich muss jetzt hier mal langsam fertig werden. Und bei Picard lief es ein bisschen fluffiger irgendwie.
Ja, aber bei Picard war es halt auch ein Staffelauftakt, weißt du? Und bei Discovery sind wir halt jetzt in der 11. Folge. Also ich meine, das kann man auch nicht 1:1 vergleichen.
Nee,
ich möchte definitiv wissen, weil ich meine, Discovery hat jetzt noch 2 Folgen. Ich bin gespannt, ob 10C noch in dieser Staffel gelöst wird oder ob das einen Cliffhanger gibt für dann die nächste Staffel.
Also, Staffel-Cliffhanger kann ich ja leider gar nicht leiden. Das ist irgendwie. Das macht mich generell schon so ein bisschen irre.
Es kommt ein bisschen drauf an. Mit dem Problem, dass ich das wieder bis nächstes Jahr vergesse, was war, aber.
Das kommt noch dazu.
Das war früher anders. Ohne Scheiß, ich merke echt, mein Hirn, das hat sich da verändert.
Naja, du konsumierst mittlerweile aber auch viel mehr als jetzt vor, weiß ich nicht, 10 Jahren oder so. Den ganzen Scheiß muss man sich auch erstmal wieder merken, weißt du? Ja. Also früher hast du so 2-3 Serien geguckt pro Jahr.
Na, ich grab mich aber auch nicht mehr so rein. Also wenn ich jetzt noch an meine Herr-der-Ringe-Zeit denke, wo ich halt wirklich jede Sekunde zerlegt habe und jedes Fitzelchen gesammelt, das tue ich ja nicht mehr.
Also, ja, okay, das stimmt natürlich auch. Ja, aber generell hat jetzt einfach alles, auch das Tempo, in dem man Sachen konsumiert, ne? Also ich meine, ist jetzt nicht so selten, dass man mal so 1 oder 2 Tage mal eine komplette Serie durchbinscht, ne? Ja. Das hast du früher halt auch nicht gemacht.
Also, deswegen ich es ja eigentlich ganz gut finde, dass sowohl Discovery als auch Picard wöchentlich erscheinen, weil ich fände es ein bisschen schade, wenn die so untergehen würden, weil man das irgendwie an einem Wochenende durchsuchtet oder so. Also dann habe ich lieber jede Woche dieses. Man wartet drauf, guckt nach und so. Das finde ich eigentlich schon ganz geil.
Ich habe mich langsam auch wieder ein bisschen dran gewöhnt. Aber am Anfang von Discovery hast du ja gesagt, du kannst es nicht mehr so. Oder da, na gut, nee, stimmt, das war mit der Werbung Johannes. Zwischendurch, ne?
Ja, genau. Das war mit
Pluto. Ach, das war Johannes, okay.
Genau, ja. Und das war Pluto TV mit wieder Werbung. So, nee, kann ich nicht, Entschuldigung. Discovery schaffe ich nicht mit Werbung. Das ist, nee.
Es ist nicht so schlimm, wie es sich dann anhört. Also ja. Aber so wöchentlich gucken, eigentlich finde ich es auch ein bisschen besser verträglich. Also ja, ich überlege gerade.
Naja, und auch
eine Woche reicht eigentlich gerade als Abstand dafür, dass ich mich dann tatsächlich noch dran erinnern kann, was ich da so für eine Meinung dessen hatte. Direkt bingen wird schwieriger.
Und ich mag es tatsächlich, sich auszutauschen, weil das hast du, wenn es halt einfach, entweder du musst es direkt an dem einen Wochenende sehen und direkt irgendwie dann in Austausch gehen oder du kannst es vergessen. Also dann, und dann finde ich lieber jede Folge und man guckt halt zwischendurch mal, okay, was sagen andere so, ach, guck mal, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Und das ist ja auch das gute Klassische, wie damals auf dem Schulhof sich drüber unterhalten.
Ja. Und, das stimmt. Also ich meine, wir haben das jetzt natürlich hier in diesem Podcast, aber ich gucke auch ab und zu mal, weiß ich nicht, bei Twitter oder so mal nach, was die Leute dann so schreiben, wenn es mal mehr als ein, oh nein, was war denn das für eine Folge, sondern schon gerne drei inhaltliche Sätze dran manchmal da stehen, aber naja, wie so die grundsätzliche Stimmung ist, da gucke ich schon ab und zu mal nach.
Also außer ich will was Konkretes wissen, bleibe ich dabei, dass ich das immer erst nachdem wir es besprochen haben, gehe ich dann auf Reddit und gucke, was die so schreiben, weil also ich will mich da nicht zu sehr beeinflussen lassen im Vorhinein, Finde ich immer ein bisschen
blöd. Bist du so schnell umzustimmen? Ich bin ja durchaus in der Lage, meine Meinung zu haben und dann einfach zu gucken, ob das eventuell mit der grundsätzlichen Meinung übereinstimmt oder ob ich da einfach alleine stehe. Aber das heißt ja nicht, dass ich dann meine Meinung komplett ändere.
Nee, Meinung schon, aber irgendwelche Theorien reinwerfen oder sowas, die halt irgendwann ankommt oder sowas.
Dafür ist bei Twitter kein Platz.
Es sei denn, es bietet sich irgendwie an. Dann, also vereinzelt schon, aber ansonsten will ich mir erstmal lieber selber Gedanken machen.
Gut, okay, das verstehe ich. Dafür ist Twitter aber auch zu schnelllebig, glaube ich. Also da hast du ja gar nicht den...
Ja, auf Twitter mache ich das
auch nicht. Die meisten machen ja dann so eine längeren Threads, passieren da ja eher nicht so.
Ja, deswegen Reddit.
Für solche, ich
liebe Reddit.
Da habe ich dann wieder die Gefahr, dass ich mich da zu sehr reingrabe und dann kannst du mich 2 Tage später wieder abholen.
Ja, deswegen lieber
schwierig.
Man kriegt auch die ganze Zeit Lust, weil die immer wieder verweisen auf irgendwelche anderen Episoden aus Star Trek, wo das und das war. Und ich so, ja, stimmt. Aber ich kann jetzt nicht schon wieder anfangen mit dem Rewatch von allem. Das geht einfach nicht.
Ja.
Wobei, ich muss morgen Arbeit abgeben. Ich könnte heute anfangen.
Nein. Nele, so läuft das nicht. Ich rufe dich nachher nochmal an und frage dich ab.
Ja, wunderschön. Ich habe noch über 24 Stunden.
Aha, schön.
Moment, ich muss auch so und so viele Seiten.
Ich wollte gerade sagen, du bist sehr optimistisch. Nee, das wird schon werden, aber dazu muss man halt irgendwann auch anfangen.
Ja.
Ja.
Das hat Grund, warum ich morgen bei der Arbeit schon gesagt habe, dass ich morgen Kurzen mache und nur für den Hobby.
Ach, Arbeit muss ich morgen auch noch und das dann abgeben. Ach du Scheiße.
Naja, am 8., okay. Also passend zum Thema häusliche Gewalt, am 8. März ist Internationaler Frauentag und das ist natürlich für uns Großveranstaltungstag und überall Deadlines.
Hart.
Aber weißt du, wenn Burnham das kann und alle anderen, also wenn die Ruhe weg haben und erstmal einen Ausflug machen, wenn in 29 Stunden die Erde zerstört wird, weißt du, dann kann ich auch die Hausarbeit noch vor mir herschieben.
Okay, ich sag jetzt einfach mal, okay.
Seid schon nächste Woche dabei, um zu erfahren, ob ich meine Arbeit vollständig
abgegeben habe. Absolut, ich wollte gerade sagen, das ist mein Cliffhanger, genau. Cliffhanger. Wir werden nächste Woche erfahren, ob es geschafft hat oder nicht. Sehr schön.
Wunderschön.
Gut.
Ja, würde ich sagen, ich mache mich an die Arbeit und wir hören uns nächste Woche.
Genau. Danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Thank you.